Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Landaussichten. Heute mal von mir, Marieke Behrens. Ich habe dir bisher noch nicht gehört. Ich arbeite ebenfalls im Bereich ländliche Entwicklung der Andreas Hermes Akademie. Und ich habe heute hier auch einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar diesmal eigentlich nicht von extern, sondern es ist quasi ein Heimspiel. Denn ich begrüße unseren langjährigen Trainer Rainer Langosch. Rainer, du hast uns durch eine Veranstaltungstrilogie geführt unter dem Thema Landnutzungswandel. Aber bevor wir da vielleicht inhaltlich einsteigen, würde ich doch dich erstmal bitten, dich selbst ein bisschen vorzustellen.
Liebe Marieke, vielen Dank. Ja, seit 20 Jahren bin ich der Andreas Hermes Akademie eng verbunden in der Funktion des Trainers für Unternehmertrainings, in der Funktion des Moderators und auch in der Funktion des Konzeptentwicklers für Formate, die sich um diese Themenfelder mit betriebswirtschaftlichen Bezügen oder auch mit gesellschaftlichen Bezügen herumgruppieren. In meinem anderen Leben außerhalb der Andreas Hermes Akademie bin ich tätig an der Hochschule in Neubrandenburg, bin dort Professor für Unternehmensführung und Beratungsmethodik Kommunikation und darüber hinaus zurzeit auch Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften. Und damit haben wir einen direkten Bezug zur Lebensmittelwertschöpfungskette einerseits und über die Agrarwirtschaft natürlich immer auch einen Bezug in die ländlichen Räume. Und von daher schaue ich immer auch neugierig in die Plattform, in den Dialog zu den ländlichen Räumen, die Andreas Hermes Akademie an ihrem Standort Berlin pflegt.
Ja, danke, dass du da bist, Rainer. Genau deshalb haben wir dich natürlich auch ausgewählt, weil du einfach so ein breites Fachwissen hast und du kannst immer wieder die Fäden zusammenziehen, wenn es heißt, komplexe Themen zu verstehen, DiskutantInnen zusammenzubringen, quasi zu konsolidieren, was wurde gerade gesagt und spannende Fragen zu stellen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, du warst unser Moderator für 3 Veranstaltungen, die wir in den letzten paar Monaten gehalten haben. Es waren hybride Veranstaltungen, die hier in Berlin stattgefunden wurden, aber auch übertragen wurden. Hier eine kleine Side-Note, wer es verpasst hat, man kann die Folgen auch auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Ich würde mal ganz kurz einen kleinen Überblick geben, was haben wir da eigentlich behandelt. So, das Thema, das große Thema Landnutzungswandel. Wir haben das aufgesplittet nach einer Logik, die uns sinnvoll erschien. In der ersten Veranstaltung Land haben wir uns mit den Eigentumsverhältnissen beschäftigt, die so auf dem Bodenmarkt bestehen und was das eigentlich alles so an Verantwortung gegenüber dem Boden und der Allgemeinheit mit sich bringt. In der zweiten Veranstaltung Nutzung haben wir dann uns die Nutzungsansprüche angeschaut und hatten dazu VertreterInnen der unterschiedlichen Nutzungssektoren, also Landwirtschaft, Wohnen, Klima- und Umweltschutz, Verkehr und so weiter anwesend und haben geguckt, wo treten eigentlich die stärksten Konflikte auf und wo sind auch Synergien. Der letzte Teil, Wandel, da haben wir die Diskussion ein wenig geöffnet und haben einfach mal geschaut, was gibt es eigentlich schon so für innovative Ideen und Lösungskonzepte, wie wir mit der Fläche umgehen könnten. Zum Beispiel hatten wir jemanden vom Fraunhofer-Institut, der uns ein bisschen über Agri-PV erzählt hat oder uns auch angeschaut hat, man kann ja auch die Nahrungsmittelproduktion auf die Dächer Berlins bringen. Für uns hat sich diese Logik so erschlossen. Aber Rainer, wie war das denn bei dir, als wir mit diesem Konzept an dich herangetreten sind und diese Dreiteilung dir vorgestellt haben? Hast du diese Logik erkannt? Hat das für dich Sinn gemacht? Und wo siehst du die Zusammenhänge zwischen den Teilen Land, Nutzung und Wandel?
Die Trilogie, so ist es ja angelegt gewesen, ist in sich für mich sofort schlüssig gewesen. Ja, das sind 3 Entitäten, die ineinander greifen. Und damit sind wir bei einem Kernthema, das sich um die Landnutzung und deren Veränderungen gruppiert, das ist die Frage des Umgangs mit Komplexität. Denn wir haben uns in den jeweiligen Veranstaltungen ja bemüht, die Schwerpunkte entsprechend dem Begriff Land, Nutzung und Wandel zu setzen. Aber wir haben immer wieder auch festgestellt, dass diese Subthemen zu einem Oberthema zusammengehören. Und wir haben vielfältige Verflechtungen zwischen diesen Themen. Wir können nicht einfache, funktionale Beziehungen herstellen, idealerweise noch lineare Beziehungen, wenn das Land in Eigentum der Kirche etwa, das war in der ersten Runde ja ein Themenfokuspunkt, in der Hand der Kirche beispielsweise ist. Wie ändert sich das grundsätzlich gegenüber dem Eigentum in der Hand von Privatpersonen, die wir ja auch am Tisch hatten, in Form eines Familienbetriebsvertreters im Bereich Forsten? Wir haben im Bereich der Landnutzung über flächige Photovoltaikanlagen gesprochen und waren uns einig, dass wir da über Volumina reden. Wir waren uns auch einig, dass wir da über Zeiträume reden. Und da kommt die Nutzung plötzlich wieder zurück bis zum Eigentümer. Wenn wir etwa im Rahmen von Pachtverhältnissen über PV-Anlagen auf dem Acker nachdenken, wie müssten Pachtverhältnisse gestrickt werden, damit das zu beiderseitigen Nutzung fromm funktioniert? Und wir haben im Wandel dann etwas aufgegriffen, was uns nach meiner Erinnerung in der zweiten der drei Reihen sozusagen als Thema entgegengekommen ist. Und das war die Funktionalität von Planungsinstrumenten, mit denen wir im Prinzip die Nutzung des Landes gesellschaftlich verhandeln und vereinbaren, die in der Runde durchaus mit breiter Übereinstimmung als gar nicht so schlecht bezeichnet wurden. Also irgendwo zwischen gut und befriedigend, wenn wir das mal in Schulnoten übertragen. Und auf der anderen Seite aber die Zeit, die verstreicht, bis entsprechende Planungsprozesse mit Beteiligung, mit breiter öffentlicher Beteiligung abgeschlossen sind. Dieser Aspekt wirkt dann der Qualität im Einsatz dieser Instrumente möglicherweise zuweilen entgegen. Und das beeinflusst natürlich Wandel, insbesondere dann, wenn wir wie in Zeiten wie jetzt vor der Aufgabe stehen, politische Ziele, Stichwort erneuerbaren Energienausbau, dramatisch vorantreiben, wenn wir abhängig sind von Planungsprozessen, die der Natur der Sache nach schon Zeit erfordern. Und dann kam eben ergänzend dazu, dass auch die Eigentumsverfassung im Prinzip, im konkreten Fall, durchaus auch in der Lage ist, kluge Lösungen zu unterstützen und voranzutreiben, wenn alle Beteiligten sich einig sind und wenn im Rahmen der im bürgerlichen Gesetzbuch gewährleisteten Vertragsfreiheit entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
Ja, sehr schön zusammengefasst, was die Zusammenhänge waren zwischen den Veranstaltungen und wie alles auch miteinander einfach verflechtet ist und sich nicht so getrennt betrachten lässt. Wir sind natürlich auch immer gewillt, dazu zu lernen. Und ich würde dir jetzt trotzdem mal die Frage stellen, ob du in der Diskussion etwas vermisst hast, was du vielleicht im Vorhinein erwartet hast, was vielleicht auch einfach überraschend für dich war, dass die Diskussion nicht in die Richtung gegangen ist, wo du erwartet hättest, so wird sich das entwickeln, sondern am Ende sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat.
Gestatte mir zunächst mal ein Kompliment zu machen an diejenigen, die sich an den Diskussionen beteiligt haben, sowohl auf dem Podium als auch im Auditorium in der Neuen Mälzerei, als aber eben auch online im Netz. Mein Eindruck war, dass wir eine sehr lebendige Diskussion gehabt haben und auch sehr durchdachte und sehr fundierte Diskussionsbeiträge gehört und gesehen haben. Wir haben ein sehr breites Spektrum dessen, was Land und Nutzung und Wandel angeht und ausmacht, in der Diskussion repräsentiert gesehen. Was gefehlt hat, zuallererst Zeit. Wir haben eine Reihe interessanter Beispiele gesehen und diskutiert und Fragen teilweise aus übergeordneten, teils wissenschaftlicher Perspektive, teils gesellschaftlicher Perspektive, repräsentiert durch NGOs, aus der Verbandswelt, aus der Verwaltung, auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hatten wir am Tisch. Alle haben aus ihren jeweiligen Perspektiven diese Themenschwerpunkte angereichert. Und bei mehreren der guten Beispiele, die wir gesehen und gehört haben, hätte mir hinten am Ende wirklich ein bisschen mehr Zeit Freude gemacht, weil es so interessant war, in die Tiefe zu gehen, gewesen wäre. Und das wäre für mich auch eine Überlegung, diese Themen weiterzutragen, sie in ein Format zu führen, wo man an guten Beispielen und möglichst konkret diese Fragestellung, die teilweise sehr, sehr weit in theoretische Überlegungen hineinreichen, entsprechend aufzudröseln. Denn wir haben gewissermaßen an Dilemmata gerührt. Wir haben Paradoxien gewissermaßen aufgedeckt. Ja, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen einen Wandel befördern, beschleunigen in Richtung etwa, das ist jetzt mal gerade ein aktuelles Thema, flächige Energie, erneuerbare Energien, dann heißt das Tempo, Tempo, Tempo. Wenn wir auf der anderen Seite aber eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleisten wollen, weil der ländliche Raum ja eben nicht nur eine Privatveranstaltung ist, und auch nicht nur abgedeckt wird durch den Artikel 14 im Grundgesetz über die Sozialbindung des Eigentums, sondern eben auch über öffentliche Belange, die ja in Planungsverfahren ausdrücklich über die Träger der öffentlichen Belange in den Planungsprozess eingebracht werden, dann erfordert das einfach Zeit. Das ist die Logik von Transparenz, das ist die Logik von demokratischen Strukturen, das ist die Logik von Planung im Gegenstromprinzip heißt sowohl top-down als auch bottom-up. Und das sind Prozesse, die erfordern Zeit. Was es schwierig macht, wenn die Zeit faktisch nicht da ist, weil wir sehr, sehr sportliche Ausbauziele bezüglich der erneuerbaren Energien haben. Und wer trägt das dann aus? Wo treffen sich diese Paradoxien oder wo treffen sich diese Gegensätzlichkeiten, die so richtig nicht zueinander passen? Und dass das bis auch in eine ganz hohe Ebene hinein relevant wird, sehen wir dann, wenn wir auf der einen Seite das politische Ziel verfolgen, Ausbau der erneuerbaren Energien über Photovoltaik, auf der anderen Seite das politische Ziel verfolgen, Flächenverlust reduzieren von 30 Hektar am Tag, die wir, glaube ich, für 2030 sozusagen jetzt ein bisschen nachgeschärft haben auf unter 30 und bis 2050 auf null und nicht wissen, ob denn jetzt die Photovoltaikfarm noch landwirtschaftliche Nutzung ist oder ob das nicht doch eine nicht mehr landwirtschaftliche Nutzung ist. Und das haben wir aus dem Umweltbundesamt gehört. Diese Definition haben wir heute nicht eindeutig vorliegen. Das heißt also, wir hätten hier tatsächlich einen gravierenden Zielkonflikt auf einer sehr, sehr hohen Ebene. Und das ist deutlich geworden. Und das bedarf dann, wenn man den Menschen im ländlichen Raum, die direkt betroffen sind, ob als Eigentümer oder als Nachbarn oder als ehrenamtlich in der Gemeinde sich für die Gemeinde Einsetzende haben, die brauchen dort doch Orientierung und klare Ansagen in dem Sinne von was geht und was geht nicht.
Ja, das mit der Zeit, das wurde natürlich auch insbesondere deutlich bei der letzten Veranstaltung, als wir über Agri-PV gesprochen haben und Agri-PV eigentlich seit 40 Jahren immer noch sich in der Pilotierung, sagen wir mal, befindet. Da haben wir doch schon ein wirksames Konzept, mit dem wir unsere Fläche anstatt von Nutzungsseparation, sondern Integration sprechen könnten. Hat es bisher an der Umsetzung gescheitert quasi? Was wäre denn so dein besonderes Learning aus dieser? Du hast ja gerade gesagt, dass du schon bestimmte Ideen hast, wie du jetzt da mit den Erkenntnissen umgehst. Was nimmst du besonders mit aus dieser Trilogie? Und lass mich das mal weiterspinnen. Du bist ja Professor an der Hochschule Neubrandenburg. Könntest du auch eins dieser Themen mit in deinen Unterricht oder in eure Lehre mit hineinnehmen, dass man dort weiter aufgreifen könnte? Denn du hast gesagt, dir hat Zeit gefehlt. Nun hast du ja quasi die Möglichkeit, diese Diskussion, die wir weiterführen müssen, mitzunehmen in einen anderen akademischen Kreis und dort weiter diskutieren.
Das Beruhigende, und das korrespondiert mit dem Kompliment, was ich den Beteiligten vorhin durch die Blume gemacht habe, ich bin aus keiner dieser Diskussionsveranstaltungen nicht schlauer rausgekommen, als ich reingegangen bin. Um das mal so rum auszudrücken. Also da ist aus diesem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Welten in der praktischen Verantwortung, ob als Flächenbewirtschafter, als Flächeneigentümer, als Bürgermeisterin, Bürgermeister, als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aus den unterschiedlichen Perspektiven ist ja was entstanden. Und dieses Zusammentreffen, das ist etwas, was man vielleicht sogar mal irgendwo in einem Buch aufschreiben könnte, aber tatsächlich ist das mehr so eine Art Prozesslernen als irgendwie das Festhalten von irgendwelchen theoretischen Betrachtungen bezüglich solcher Diskussionsprozesse. Und wenn was mitgeht in die Lehre, dann eigentlich da, wo wir es mit systemtheoretischen Fragestellungen zu tun haben, mit komplexen Systemen, was bei der Unternehmensführung, lässt sich relativ leicht denken, ja auch der Fall ist. Wir sind, seitdem wir vom Club of Rome Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, auch das ist ja in dem dritten Teil mal kurz angesprochen worden, mit der Nase darauf gestoßen worden sind, dass wir eben in komplexen Systemen unterwegs sind und nicht in schlanken, linearen oder linear beschreibbaren Prozessen oder Zuständen eigentlich noch mehr. Seitdem wissen wir ja eigentlich, dass wir es uns ein bisschen leicht machen, wenn wir sagen, dies ist Zustand A, der gefällt mir nicht, ich will Zustand B und zwar möglichst zügig. Und das funktioniert ja gerade so nicht. Und wir haben also die grundlegenden Zusammenhänge der systemtheoretischen Erkenntnisse und der systemischen Herangehensweise wahrzunehmen und mitzunehmen. Und das heißt, Komplexität ist anzuerkennen. Der ländliche Raum ist nicht eindeutig erkennbar, abgrenzbar vom urbanen Raum, sondern wir haben vielfältige Wechselbeziehungen in unterschiedlichen, je nach großräumiger Lage auch durchaus sehr unterschiedlichen Formaten vorliegen. Wir haben Nutzungen in Richtung Ernährung versus Naturschutz versus Freizeitansprüche. Wir haben beispielsweise am Ende der zweiten Sitzung mal gehört, wie viel Fläche für unsere Haustiere rechnerisch vorzuhalten wäre. Und haben irgendwann über Bundesländergrößenordnungen gesprochen, in denen sich das dann abspielt. Und darüber, an diesen kleinen Beispielen, kann man sehen, dass im Prinzip jeder von uns direkt mit den Themen, die die Landnutzung und die Veränderung dieser betreffen, betroffen sind. Das geht uns alle an. Und bei Systemen ist das zuweilen eben auch so, dass wir die komplexen Wechselwirkungen gar nicht auf den ersten Blick durchdringen, verstehen können. Und auch die Zeitkomponente, die sich aus Ursache und weiter hinten liegender, manchmal viel weiter hinterliegender Wirkung ergeben. Und dann Rückkopplungseffekte. Das alles macht die systemische Betrachtung aus. Und ich glaube, das ist ein exzellentes Beispiel, unser Umgang mit dem ländlichen Raum, mit Land, für diese Zusammenhänge. Und das kann man mitnehmen, auch in Lehrveranstaltungen und Hochschulen, selbstverständlich.
Ja, du sprichst da auch einen ganz guten Punkt an, in Bezug auf, wen betrifft eigentlich dieser Landnutzungswandel? Es liegt ja eigentlich nahe, das alles nur aufs Land und die ländlichen Räume zu projizieren und zu sagen, ja, da findet ja der Landnutzungswandel statt. Aber ein Learning, was ich auch mitgenommen habe, ist, wie du sagst, es ist komplex und es hängt alles miteinander zusammen. Und auch quasi der Landnutzungswandel findet auch in der Stadt statt oder muss in der Stadt stattfinden, im urbanen Raum. Wir haben ja darüber gesprochen, wir hatten jemanden von den Dachfarmen Berlin da. Man kann auch Nahrungsmittel auf den Dächern Berlins produzieren. Genauso gut sollten wir die ganzen Flachdächer eben für Solargewinnung ausbauen oder auch die Innenstädte nutzen. Da ist einfach noch sehr viel Potenzial, was auch im urbanen Raum steckt. Und ich glaube, manchmal schiebt man und wälzt man das Thema Landnutzungswandel schnell auf die ländlichen Räume ab und sieht sie dort, naja, zum Teil in einer Opferrolle und gleichzeitig so, das klappt da schon, die müssen das machen, die haben doch dafür die Fläche. Das war so auch was, wo sich auch mein Blick ein bisschen verändert hat auf das Thema Landnutzungswandel und besonders in Bezug auf die ländlichen Räume. Wie ist es denn bei dir? Hat sich durch diese intensive Auseinandersetzung mit uns auch, dem Bereich ländliche Entwicklung und diesem Thema, hat sich dein Blick auf die ländlichen Räume in gewisser Weise verändert?
Tatsächlich hast du gerade ein originelles Beispiel dafür angeführt, an dem man diese Veränderung, die mir sehr plastisch geworden ist, sich prima vor Augen führen kann. Ja, wir haben also den klassischen Landnutzungskonflikt oder einen großen klassischen Landnutzungskonflikt, nämlich Nahrung oder Energie. Jetzt plötzlich durch die Möglichkeit, Dachfarming zu machen, die grundsätzliche Möglichkeit, die ja auch wieder im Einzelfall zu überprüfen ist. Da hängt eine Menge dran, aber bitte lass uns mal annehmen, es ginge. Da hätten wir genau diesen Nutzungskonflikt direkt beim Bürger in der Stadt aufs Dach getragen. Auch der müsste dann überlegen, was jetzt? Nahrungsmittel erzeugen oder Energie erzeugen. Oder Dual Use, was ja die Kollegin aus dem Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme vorgeschlagen oder in die Diskussion noch eingebracht hat, nämlich oben Energie über Solar und unten landwirtschaftliche Erzeugung. je höher ich mit dem Dach komme, desto schwieriger wird es sicherlich zu installieren sein. Das ist uns allen klar. Aber das ist eigentlich das, was so ein Erkenntnisprozess für mich war, ein fantastischer Erkenntnisprozess, dass man auf diese Art und Weise eigentlich der städtischen Bevölkerung, und vergessen wir nicht, Berlin wird in absehbarer Zeit 4 Millionen Einwohner haben. Und wenn die 4 Millionen mal versuchen, auf ihren Dächern ihre eigenen Lebensgrundlagen zu schaffen, dann werden sie sehr, sehr schnell sehen, dass es gut ist, dass es den ländlichen Raum gibt und dass da ein bisschen Platz ist, in dem wir tatsächlich dann diese unterschiedlichen Nutzungen auch mit einem hohen Maß an Professionalität in der Landbewirtschaftung, egal zu welchem Zweck oder auch eben in der Entwicklung oder auch gerade im Schutz von natürlichen Ressourcen, was wir da an Kompetenz auch haben im ländlichen Raum. Das kann auch zu einer Wertschätzung des ländlichen Raumes und dessen, was im ländlichen Raum getan wird, erheblich beitragen. Und als dieses sichtbare Zeichen dafür, was für Herausforderungen wir insgesamt gesellschaftlich in Deutschland in der Nutzung unserer Flächen stehen und auch in der Umnutzung, im Wandel, dafür sind die Dachfarmen schon ein hervorragendes Beispiel.
Jetzt haben wir über die Dächer Berlins gesprochen. Jetzt möchte ich doch wieder zurück aufs Land gehen. Und zwar, du hast in einer der Veranstaltungen an einen Vertreter vom WWF die Frage gestellt, was er eigentlich machen würde, wenn ihm jetzt einfach heute jemand 10 Hektar oder seien es auch 50 Hektar zur Verfügung stellt. Und diese Frage möchte ich gerne an dich zurückspiegeln. Wie würdest du damit umgehen?
Ich merke gerade, dass die Frage gar nicht so schlecht war. Nein, im Ernst. Wir müssten, wenn wir diese Frage strukturiert, systematisch angehen wollen, zunächst mal gucken, was darf ich denn überhaupt mit der Fläche? Denn das ist ja so eine Illusion, die nicht wirklich so offen formuliert wurde und auch, glaube ich, nicht so offen und auch nicht im Verborgenen so gedacht wurde. Aber die Illusion, ich habe jetzt Hektare, ich kann machen, was ich will, das ist eine Illusion. Das ist nicht so. Sondern je näher ich an den Siedlungsraum komme, sei das im ländlichen Raum, sei das im städtischen, urbanen Raum, desto sichtbarer werden die Nutzungskonflikte in Form der planerischen Möglichkeiten, die ich habe. Ja, ganz augenfälliges Beispiel, wenn ich die 10 Hektar draußen in der Weite des ländlichen Raumes habe, dann kann ich landwirtschaftlich zum Beispiel privilegiert Baumaßnahmen vornehmen. Diese Möglichkeit steht nicht jedem zu. So, also da haben wir so eine Berufsgruppe und eine gesellschaftliche Gruppe, die hier Möglichkeiten hat, die aber auch sehr gut vertretbar sind. Die sind in der Lage, bestimmte Funktionen der Fläche mit viel Wissen und auch Verantwortungsbewusstsein, das will ich auch jedem, der Land nutzt, zunächst mal unterstellen per se, mit Verantwortungsbewusstsein wahrzunehmen. So, und darüber würde ich reden, wenn die 10 Hektar draußen wären. Je näher die 10 Hektar an der Stadt sind, desto wichtiger wird es, mit der Nutzung auch Zukunft vorwegzunehmen, Zukunft zu gestalten. Wie wird die Welt nicht nur heute und morgen aussehen, sondern wie sieht die Welt in 2030 und 2050 und 2021 aussehen? Und da haben wir bestimmte Indikatoren, die sagen, die Nutzungsintensität wird zunehmen. Was diejenigen, die über Fläche verfügen, mit einer gewissen Gelassenheit sehen können und sagen, tja, das läuft auf mich zu. Was aber auf der anderen Seite derer, die davon abhängen, dass die Fläche klug genutzt wird, auch nervös machen könnte. Von daher wäre mit so einer Fläche verantwortungsbewusst umzugehen und auch zu zeigen, dass man was verstanden hat. Und dann ist es egal, ob ich ein Dach in Berlin Mitte nehme oder ob ich 10 Hektar im zweiten Ring nehme, dass ich die Nutzungskonflikte augenfällig zwischen Ernährung und Energie nicht auflösen kann, sondern irgendeinen klugen Mechanismus finden muss, um einen Ausgleich herbeizuführen, der nachhaltig im besten Sinne ist. Und nachhaltig heißt einmal ökonomisch funktioniert, dann ökologisch funktioniert, also die Fläche nicht irreversibel unumkehrbar festlegt und die muss auch sozial funktionieren. Es muss auch sozial akzeptabel sein und am Ende auch sozial akzeptiert werden.
Ja, also im Endeffekt, es bleibt auf jeden Fall sehr komplex. Und am Ende hätten bestimmt einige der Anwesenden, die wir eingeladen haben, sehr konkrete Ideen, wie sie damit umgehen würden und auch gute Ideen. Letztlich ist natürlich auch die Frage, wie kommst du eigentlich zu den 10 bis 50 Hektar? Da haben wir natürlich auch unsere ExpertInnen dabei gehabt, die sich mit dem Thema Eigentum beschäftigt haben. Aber auch wenn ich mit dir gerne noch weiter darüber sprechen würde, wie wir vielleicht den Mond besiedeln und wie wir uns die Flächennutzung dort vorstellen, sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen oder fast am Ende. Denn wir stellen unseren Gästen am Ende immer noch die Frage nach dem Landü-Ei, also dem Überraschungsei. Und ich würde dich vielleicht bitten, so kurz, aber auch konkret wie möglich zu werden. Was war für dich das Überraschendste an dieser Veranstaltung oder an dieser inhaltlichen Diskussion?
Das Überraschendste war für mich das positive Image, das die Planungsinstrumentarien haben. Damit lässt sich eine ganze Menge anfangen mit dieser Aussage und eigentlich diesem breiten Konsens auch. Weil gesunder Konsens ist sehr, sehr wichtig, um Prozesse in Gang setzen zu können. Und das ist ein Begriff jetzt in unserer kleinen Podcast-Folge noch nicht gefallen, der mir aber auch begegnet ist unterwegs. Und das ist der Begriff der Macht. Ja, wir haben gesagt, es ist sehr viel Intransparenz bezüglich der wahren Eigentumsverhältnisse und möglicherweise kommt es zu irgendwelchen Machtkonstellationen, Konzentrationen und so weiter. Das könnte schon sein. Wir wissen es nicht. Also können wir auch nicht annehmen, dass es so ist. Wir können auch nicht annehmen, dass es nicht so ist. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber ja auch bewusst sein, wenn wir Veränderung, die zwangsläufig auf uns zukommt, gestalten wollen, dann ist Macht wiederum erforderlich, nämlich Durchsetzungsmacht, um Veränderungen auch gegen üblicherweise erwartbare Widerstände auf einem gesellschaftlich akzeptablen Weg gestalten zu können, zur Durchsetzung bringen zu können. Und das ist insofern, finde ich, ein sehr gutes und beruhigendes Faktum.
Beruhigende Erkenntnis quasi.
Dass wir mit den Planungsinstrumenten gut gerüstet in mögliche Diskussionen ziehen können.
Danke, Rainer. Das war tatsächlich auch für mich sehr überraschend und dass sich die Anwesenden da auch relativ einig waren, dass es gibt Planungsinstrumente, nur leider werden sie zu selten und zu langsam genutzt. Ja, danke dir, dass du heute bei uns warst. Ich wiederhole nochmal den Aufruf. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das gerne bei YouTube anschauen, die jetzt neugierig geworden sind. Worüber haben wir da eigentlich diskutiert? Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema, denn Landnutzungswandel geht weiter und wir sollten uns damit beschäftigen. Und ich hoffe, dass auch du, Rainer, weiterhin dabei bist und wir dich hier und da um deine Expertise bitten können. Danke, dass du heute da warst.
Gerne, mein Vergnügen.
Thank you.